Herzlich willkommen beim Stilpunkte Expert Channel Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stilpunkte Expert Channel. Mein Name ist Patrick Linke und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und ein wirklich ganz spannendes Thema. Dr. Michael Pantasi von der Praxisklinik Dr. Pantasi in Köln. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Sie sind Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Handchirurgie. Das empfinde ich als besonders wichtig, weil die plastische Chirurgie ja leider immer noch so ein bisschen was Anrüchiges hat.
Ne? Ja, richtig. Es ist leider in der Gesellschaft ein kleines Klischee-Denken, wenn man plastischer Chirurg hört. Ja. Dann denkt man immer an verunstaltete Operationen oder Menschen. Und eigentlich ist das ein Facharzt, der aus einer ganz anderen Richtung ursprünglich kommt. Der ist auf vier Säulen aufgebaut. Die eine Säule ist eigentlich rekonstruktive Chirurgie. Eine zweite Säule ist die Verbrennungschirurgie. Dann gehört die Handchirurgie auch da immer mit rein. Und dann auch die ästhetische Chirurgie, die aber laut Medien natürlich jetzt sehr, sehr, sehr im Vordergrund steht. Aber die Basis liegt hauptsächlich in der rekonstruktiven Chirurgie.
Genau. Und da hilft doch das Wissen aus der Handchirurgie gerade wegen der Diffizilität, ne?
Ja, also die Handchirurgie ist eine Zusatzbezeichnung, die quasi nach dem Facharzt, das ist ein 6-jähriger Facharzt für die plastische Chirurgie, und die dann als Zusatz obendrauf kommt. Mhm. Ich denke, die Handchirurgie hat was sehr Filigranes. Man arbeitet an der Hand, da sind ganz, ganz viele Strukturen nah beieinander und sehr fein. Mhm. Und dieses Training in der Handchirurgie ist unheimlich wichtig, denn man trainiert nicht nur, sag ich mal, diese Strukturen voneinander zu unterscheiden, aber ganz häufig hat man in der Handchirurgie auch schwere Verletzungen wie Amputationen, Quetschverletzungen, Funktionsverluste. Und da, in dem Fall arbeitet man natürlich dann mit Mikroskop, muss Nerven wiederherstellen, Finger annähen, Hände annähen und so weiter, Sehnen. Und das ist ein sehr, sehr filigraner Bereich, in dem man eine gewisse Zeit braucht, bis man entsprechende Erfahrung hat. Das hilft wiederum später in der plastischen als auch in der ästhetischen Chirurgie, Eingriffe sehr, sehr filigran durchzuführen.
Auf was haben Sie sich spezialisiert? Jeder plastische Chirurg hat ja so sein Spezialgebiet. Was ist Ihr Spezialgebiet?
Also in erster Linie habe ich natürlich den Facharzt für plastische Chirurgie erworben und anschließend die Handchirurgie als Zusatzbezeichnung erworben. Habe viele Jahre im Bereich der plastischen und Handchirurgie gearbeitet und ich sage mal, in den letzten 10 Jahren mich spezialisiert auf in Richtung der ästhetischen Chirurgie. Aber das erst nach einem sehr langen Training, sage ich mal, in der plastischen und Handchirurgie. Auf was ich mich besonders spezialisiert habe, ist die Gesichtschirurgie hauptsächlich. Das sind Liftings im Gesichtsbereich. Hauptsächlich, wenn man über Gesichtslifting spricht, sind das sogenannte D-Plane Facelifts. Das sind Liftings, die in einem tieferen Bereich im Gesicht durchgeführt werden und eine gewisse Natürlichkeit wiederbringen. Dieses Gesichtslifting hat sicherlich, vor 20 Jahren sah das natürlich sehr, sehr künstlich aus und ich sag mal, in Hollywood sahen ziemlich alle ähnlich aus und waren langgezogen. Das waren sehr oberflächliche Liftings, hauptsächlich Hautliftings. Später kamen dann sogenannte Smash-Lifts, das sind Liftings in einem tieferen Bereich, bei dem man die oberflächliche Muskulatur mitgenommen hat. In den letzten 10 Jahren hat sich dieses Deep Plane Facelift stärker entwickelt. Das gibt es schon länger, aber in den letzten 10 Jahren wurde es dann wieder an die Oberfläche geholt und nochmal verfeinert. Und hier geht man unter dieses sogenannte Smash, unter diese Muskulatur, hebt sie an, fixiert die Muskulatur und die Haut ist lediglich ein Deckmaterial. Also das muss sehr natürlich aussehen. Und das begeistert mich, weil das etwas ist, was für Patienten heutzutage sehr wichtig ist. Patienten werden älter,
ja,
fühlen sich aber jung, also älter
nur und als wollen Zahl. Das auch nachher ausstrahlen. Ne?
Unbedingt, ja.
Jetzt hört sich das nicht nach einer einfachen Reise an. Also diese Hautstraffung, dieses tiefere Gewebe, das hört sich jetzt nicht an, als wenn ich das mal eben zu Ihnen komme und sage, so, das machen wir morgen und dann gehe ich wieder raus. Nehmen Sie mich mal mit auf die Reise. Wie muss ich mir das vorstellen als Patient?
Ja, also zunächst mal gibt es ein sehr ausführliches Gespräch mit dem Patienten. Es ist ganz wichtig, in dem Patienten zu hören, was ihn stört oder was seine Wünsche sind. Sind diese Wünsche umsetzbar? Das ist auch ganz wichtig. Gibt es eine gemeinsame Vorstellung, wie das am Ende aussehen soll? Und natürlich ist es dann auch wichtig, wie ist der Gesundheitszustand? Ist das möglich?
Zumal wir auch von Narkose sprechen, Vollnarkose und so weiter.
Definitiv, das ist ein Eingriff, der auch zwischen 3 und 5 Stunden dauern kann, je nachdem, welche Bereiche man im Gesicht dann operativ behandelt. Aber zunächst mal ist das ein sehr, sehr ausführliches Gespräch, manchmal auch 2 Gespräche. Und bei diesen Gesprächen unterhält man sich sehr detailliert über die Möglichkeiten dieses Liftings und ob wir das umsetzen können, was der Patient sich entsprechend wünscht. Mhm. Für mich ist es ganz wichtig, und das macht uns vielleicht ein bisschen aus, dass eine Natürlichkeit beibehalten wird. In der ästhetischen Chirurgie ist es leider so, dass sehr häufig Patienten ähnliche Operationen bekommen und man sieht so durch die Gesellschaft hindurch immer was ähnlich ist und meiner Meinung nach schrecklich aussieht.
Ja, man sieht Schicksale oft, ja.
Leider.
Ja.
Ich glaube, die ästhetische Chirurgie sollte eine Chirurgie sein, bei der man nicht sieht, dass man etwas durchgeführt hat. Das muss sehr diskret sein.
Das heißt, Sie sind auch schon bereit, und das zeichnet Ihre Praxis aus, oder Sie auch als plastischer Chirurg, Sie gehen so weit, auch Nein zu sagen zu Patienten, sagen, nein, so weit gehe ich nicht, dann müssen Sie sich jemand anderen suchen.
Definitiv sagen wir Nein. Das gibt unterschiedliche Gründe, warum wir dann Nein sagen. Das können Gründe sein, weil vielleicht die Vorstellung des Ergebnisses völlig woanders ist, als was realisierbar ist oder was realistisch ist. Es kann aber auch an gesundheitlichen Faktoren liegen.
Okay. Spielt da Social Media eine Rolle oder so? Weil viele Friseure werden das kennen. Da kommt Kunde A mit einem Foto und sagt, so möchte ich aussehen. Und der Friseur senkt sich vielleicht das eine oder andere. Ist das auch bei Ihnen so, dass Menschen mit ganz krassen Vorstellungen kommen?
Ja, natürlich.
Und ist das in den letzten Jahren vielleicht auch mehr geworden?
Viel mehr, viel mehr. Ich denke, Social Media hat sehr viel in dieser Branche verändert. Es gibt Patienten, die gerne etwas kopieren möchten. Was meistens
möchten auch nicht aussehen wie Barbie.
Zum Beispiel.
Ja, klar.
Oder Brad Pitt.
Ja, ja.
Also da gibt es ganz unterschiedliche Wünsche. Ich denke, das ist der falsche Ansatz. Letztendlich ist man ein Individuum und sollte quasi sein eigenes Ich verbessern, wenn es möglich ist, verjüngern, vitaler wirken, ausgeruht, erholt aussehen. Ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Etwas zu kopieren ist meistens nicht der richtige Weg.
Jetzt waren wir beim Facelift und da habe ich Sie gebeten, mich mitzunehmen auf die Reise. Jetzt haben Sie gesagt, ja, Vorgespräch, das hatten wir. Sie zeigen Grenzen auf, das ist wichtig für viele Patienten. Sie zeigen auch Möglichkeiten auf. Aber jetzt kommt es zu der Operation. Sie haben gesagt, 4-5 Stunden kann das auch gehen. Ab wann ist der Patient mit seinem Zustand, den Sie dann operiert haben, ab wann ist der Patient zufrieden? Und wie lang dauert es bis zu dieser Phase dann?
Zunächst mal gibt es diese postoperative Phase unmittelbar nach der OP. In den meisten Fällen herrscht dann ein gewisser Schwellungszustand.
Klar.
Ich empfehle dem Patienten zunächst nicht in den Spiegel zu schauen, weil diese Veränderung kann erstmal
tun schwer, Sie sich das nicht an.
Schwer ja. verarbeitet werden.
Okay.
In der Regel vergeht das nach circa einer Woche, die möglichen Hämatome oder die Schwellung nimmt dann drastisch ab. Ein Ergebnis, was später das Ergebnis letztendlich ist, kann über mehrere Monate andauern, bis man dann dahin kommt.
Wichtig zu wissen, weil viele Frauen, aber jetzt auch Männer, kommen wir auch gleich zu, müssen ja den Arbeitsalltag wieder bewältigen und möchten nicht unbedingt zeigen, dass sie jetzt gerade beim Chirurgen waren. Ne?
Ja, das ist richtig. Definitiv sollte man für so einen Eingriff sich 2 bis 3 Wochen eine Auszeit gönnen.
Ne?
Definitiv. Mhm. Die Eingriffe sind oder diese Facelifts, diese Deep Plane Facelifts sind heutzutage so, dass man sie später eigentlich gar nicht mehr sieht. Mhm. Das ist hauptsächlich Gesicht als auch Halsbereich, den man dabei, sag ich mal, verjüngt. Und ich würde behaupten, nach circa 3 bis 5 Monaten ist das nicht sichtbar.
Menschen, die Angst haben wegen den ganzen Nerven im Gesicht, was sagen Sie denen? Weil es ist ja viel Nervengewebe, was Sie da anschneiden. Ne?
Richtig. Es gibt das Risiko, auch Nerven zu verletzen. Mhm. Das ist nicht das einzige Risiko bei diesem Eingriff. Ja. Letztendlich ist es so, dass so ein Eingriff nur in trainierte Hände gehört. Man weiß, wo diese Nerven verlaufen. Die Rate von Nervenverletzungen generell in dieser Chirurgie ist sehr gering, liegt bei unter 1%. Mhm. Das liegt daran, dass, denke ich, diese sogenannten Deep Plane Facelifts in der Regel von erfahrenen Chirurgen durchgeführt werden und man sehr genau weiß, wie man diese Nerven schont. Was es tatsächlich gibt, ist, dass durch eine gewisse Spannung oder einen gewissen Druck auf gewisse Nerven im Gesicht es zu sogenannten Neuropraxien kommen kann. Das heißt, das sind temporäre Ausfälle. Das kann im Mundbereich sein, das kann im Stirnbereich sein, die sich in der Regel nach einigen Wochen komplett erholen.
Hm. Jetzt habe ich es gerade gesagt, viele Damen, Frauen kommen, aber jetzt in den letzten Jahren auch wahnsinnig viele Männer. Die kommen auch zu Ihnen. Was ist denn das Hauptaugenmerk der Männer? Ich könnte mir vorstellen, die Augen.
Ja, das ist der häufigst
durchgeführte
Eingriff. Ja. Es sind zunächst die Oberlider hauptsächlich. Ja. Mhm. Die Oberlider sind ganz weit oben. Mhm. Ich denke, das ist auch der Eingriff, der bei Männern sehr unsichtbar durchgeführt werden kann. Das heißt, man nimmt es nicht wahr, man sieht frisch aus, man sieht erholt aus, man sieht aus, als würde man jetzt aus dem Urlaub zurückkommen. Mhm. Und es ist ein Eingriff, der nicht schmerzhaft ist. Männer sind ja ein empfindliches Geschöpf. Und ich denke, das motiviert einige Männer, diesen Eingriff durchzuführen. An zweiter Stelle liegt die sogenannte Liposuktion, also die Absaugung in verschiedenen, sag ich mal, Problembereichen. Mhm. Und dann später kommen sicherlich die Tränensäcke, die Unterlider. Und ein großes Thema, was mir in den letzten Jahren auffällt, ist die sogenannte Gynäkomastie, ist die Männerbrust.
Brust,
ja. Die Entwicklung der Brustdrüse beim Mann, das ist häufig schon aus der Pubertät. Wir haben leider gesellschaftlich ein Problem mit Übergewicht hauptsächlich und diese Hormondisbalance dadurch führt dazu, dass sich die Brustdrüse stärker entwickelt. Das ist dieselbe Drüse wie in der weiblichen Brust und viele Männer leiden unter dieser sogenannten Männerbrust. Eine ganz, ich will mal sagen, traurige Geschichte war, dass ein Herr, der Mitte 50 zu uns in die Klinik kam und über sein Problem erzählte, wir dann festgestellt haben, dass das eine eindeutige Gynäkomastie, eine ausgeprägte Gynäkomastie ist, also eine Männerbrust, die mithing. Und seine Frau wurde rausgeschickt bei der Untersuchung. Und dann habe ich erst nach dem Eingriff mitgekriegt, dass seine Ehefrau ihn noch nie mit freiem Oberkörper gesehen hat. Was mich letztendlich schockiert hat, da die beiden ja auch Kinder gemeinsam hatten und dass so ein Leidensweg so stark ist, hat mich absolut fasziniert, wie belastend das sein kann. Und ich glaube, hier kommt wieder Social Media in den Vordergrund. Ich denke, Social Media hat zwei Komponenten. Einmal diese absurde Komponente,
ja,
bei der man absolut Dinge sieht, die nicht natürlich und normal sind und einen falschen Eindruck geben, aber auch informativ. Es gibt Dinge, die durchgeführt werden können und für die gibt es Lösungen und das sind keine komplexen Lösungen. Und das war jetzt in dem Fall dieses Herrn so. Jetzt geht er fröhlich oben ohne an den Strand, was undenkbar war. Ne?
Helfende Hände, möchte man fast sagen. Auch ein Thema, wo sie helfen, ist, wenn ich es ins Deutsche hole, die Mütter, die einstigen Mütter, sage ich jetzt mal. Ihr nennt das bei Social Media Mommy Makeover. Das finde ich ganz, wie ist es denn dazu gekommen? Also das hat was sehr Herzliches, ne? Das hat was sehr Helfendes, wo man so denkt, naja, also Plastik, also das klassische Bild, das haben wir am Anfang gehabt, die Vorurteile, naja, hier so, das sind ja auch, man kennt ja auch die entsprechenden Chirurgen, die mit dem Porsche vorfahren und so, nichts gegen Porsche, aber die das natürlich auch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Und dann tut es gut, sowas zu sehen, wo man sagt, Mensch, es geht mir gar nicht darum, hier irgendwie 10.000 Nasen zu machen mit 100.000 Euro, für irgendwelche Promis, sondern was ganz anderes steht mir im Sinn. Erzählen Sie mal von diesem Mommy Makeover.
Leider ist es gesellschaftlich so, dass plastische Chirurgen oder die plastische Chirurgie diesen Ruf bekommen hat.
Absolut, leider, ja.
Was eigentlich nicht stimmt. Das ist ein sehr solider Beruf, der nichts mit diesem ganz stark Klischeehaften zu tun hat. Leider gibt es einige Kollegen,
die ein bisschen überbordend sind, ja.
Die genau
aber das
machen.
Gibt's ja, ja.
Aber hauptsächlich geht es nicht darum. Das Mommy Makeover ist ein Eingriff, der in der Regel für Mütter gedacht ist.
Ja, klar.
Nach Schwangerschaften. Der Körper verändert sich. Das ist einmal die Schwangerschaft an sich. Es ist hormonell hauptsächlich. Das ist einfach das Übergewicht, was man hat und dann auch schnell wieder verliert. Das Stillen eines Kindes. Und letztendlich geht es dann darum, dass die Frau, die, sag ich mal, diese Kinder auf die Welt gebracht hat und ihren Körper dafür quasi geopfert hat, das würde ein Mann wahrscheinlich nicht machen, dann wieder ein gutes Selbstwertgefühl bekommt. Das heißt, es wird dann in der Regel die Brust wiederhergestellt im Sinne, wenn sie dann hängt oder sehr groß geraten ist. Wird eine Straffung durchgeführt oder die Brust reduziert. Manchmal muss man mit Implantaten nachhelfen. Dann geht es um den Bauchbereich. In der Regel hängt dann ein Überschuss
an Gewebe
dort. Oder die sogenannte Rectusfaszie. Der Bauch ist einfach sehr voluminös geraten, da eine Faszie zwischen den Bauchmuskeln sich geweitet hat. Und die kann man dann sehr schön wieder verschließen. Es werden Liposuktionen, also Absaugen durchgeführt an Problemzonen. Das gibt sehr viel diesen Frauen zurück, also unheimlich, unheimlich viel. Denn nach einem oder zwei Kindern verändert sich einiges in der Partnerschaft. Und wenn sich die Frau dann nicht wohlfühlt mit ihrem eigenen Körper, und das hat nichts damit zu tun, dass die Ehemänner dann sagen, du gefällst mir nicht, sondern das ist wirklich sehr persönlich.
Das eigene Empfinden, ja klar, das Ego leidet, klar.
Ja.
Wie nehmen Sie den Patienten, nicht nur Frauen, auch Männer haben ja diese Probleme, wie nehmen Sie die Scheu?
Also häufig ist es einfach erstmal nur zuhören.
Okay.
Einfach nur zuhören und mit dem Patienten empathisieren. Ich denke, das ist so wichtig herauszuhören, was den oder diese Frau stört. Und häufig ist das auch zumindest für mich so, dass ich dann auch sehr schnell raushöre, ob das ein persönliches Problem ist oder ob dieses Problem von außen erzeugt wird, also durch Social Media oder durch andere Medien. Und ich denke dann, wenn man ins Gespräch kommt und Patienten erklärt, welche Lösungen es gibt und dass diese Lösungen absolut nicht absurd sind und sehr natürlich sind, dann kommt man nach und nach in ein Gespräch und es entsteht eine Vertrauensbasis, die ich mir genauso wünsche als Arzt, denn ich muss mit diesem Patienten später ja auch weiterarbeiten und für mich ist es wichtig, dass das, was ich an den Patienten weitergebe, dass er das auch befolgen kann. Sonst funktioniert es auch
nicht. Ich glaube, heutzutage ist ja auch neben Social Media, was Ihre Praxis ja auch betreibt und betreiben muss, das müssen alle, gibt ja immer noch das Werbeverbot, aber ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda und ein sehr gutes Ergebnis, das beste Werbemittel, was man haben kann. Jetzt das Umgekehrte, wie schaffe ich es denn als Patient zu wissen, dass ich gut aufgehoben bin? Woher weiß ich, dass ich bei Ihnen an der besten oder an der, ja, ich sage mal, an der besten Adresse bin?
Ja, in erster Linie denke ich, hört man sich natürlich um. Ne? Die beste Empfehlung ist die sogenannte Mundpropaganda. Man kennt jemanden, der da bereits war und wir haben das Glück, sehr viele Patienten da bereits behandelt zu haben. Ja. Aber was, denke ich, ganz wichtig ist, ist ein persönliches Gespräch mit dem Arzt und dann auch viele kritische Fragen zu stellen. Also zunächst mal muss eine Untersuchung durchgeführt werden und dann wirklich sollte man sich anhören, was dieser Arzt einem empfiehlt. Und dann diese kritischen Fragen gehen in die Richtung, dass man wirklich auch fragt, wie häufig haben Sie das durchgeführt? Welche Erfahrungen haben Sie? Welche Komplikationen gab es da? Man hört eigentlich sehr schnell raus, ob ein Arzt da sehr souverän mit umgeht oder ob dann ganz, ganz viele Sachen auftauchen, in denen man ein schlechtes Gefühl bekommt. Ich glaube, das ist häufig auch ein Bauchgefühl, das man schnell bekommt. Meistens ist es so, dass Ärzte, die sich in dem Bereich gut auskennen, dass sich das auch sehr schnell herumgesprochen hat.
Jetzt kommen sicher Patienten, die sagen, ach hier dieses Schnibbeln, das möchte ich nicht, da gibt es einen Laser, den hauen Sie da drauf und dann muss man das machen und hier kommt eine Spritze und da kommt eine Spritze. Wo geht die Reise hin, die Zukunftsreise hin? Ist alles mittlerweile mit dem Laser? Macht ihr jetzt auch viel? Oder wo sind die Grenzen? Wo geht die Reise hin?
Die Reise in der ästhetischen Chirurgie geht sicherlich in die Richtung des Minimalinvasiven. Ja. Also ja, kleinere Eingriffe, Eingriffe, die am besten nicht viele Risiken mit sich bringen. In denen die Wiederherstellungszeit, also dann kann ich schon nach 2-3 Tagen arbeiten. Das ist etwas, was sich entwickelt. Leider ist nicht alles, was minimalinvasiv ist, auch effektiv und auch nicht immer gut. Aber da geht die Reise hin. Es werden immer mehr Gerätschaften entwickelt, das können Laser sein, das können aber auch andere Verfahren sein, wie Microneedling mit Radiofrequenz oder Ultraschall.
Was ihr aber auch alles anbietet, ne? Tatsächlich.
Was wir alles anbieten. Hier hängt es ganz davon ab, was die Patienten sich wünschen. Und wir beide sind da sehr ehrlich und geben dem Patienten wirklich die Alternativen, die es gibt, mit den, sag ich mal, möglichen Ergebnissen, die da daraus folgen. Es ist wichtig, dass der Patient entscheidet, was er durchführen möchte, aber die Information von uns bekommt.
Ich glaube, der Patient möchte den geringstmöglichen Aufwand mit dem größtmöglichen Ergebnis. Und das muss man ihm ja sowieso, den Zahn muss man ihm, glaube ich, sowieso sofort ziehen. Ne?
Leider schon. manchmal ist das so.
Allein diese Botox-Spritze wirkt ja nicht binnen Sekunden. Ne? Also das muss man ja auch. Da sind ja immer noch viele der Meinung, ach, mach mal da rein, dann ist das. Nein, so funktioniert das nicht. Ne?
So funktioniert das nicht. Leider wird das auch immer sehr häufig verwechselt, Botox und Hyaluron. Das ist immer, als wäre das Gleiche. Machen Sie mir mal Botox, damit meine Lippen wieder voller sind. Das ist leider, dann merkt man so sehr schnell, dass ein Patient sich nicht sehr damit beschäftigt hat und dann setzt man sich erstmal hin und erklärt ganz ausführlich, um was es da geht. Aber das ist richtig, Botox funktioniert, aber braucht seine Zeit, ist ein Neurotoxin und bis die Wirkung einsetzt, kann es manchmal auch eine Woche dauern. Botox löst leider auch nicht jedes Problem einer Falte. Also da gibt es ganz unterschiedliche Situationen und genau dasselbe ist auch mit Hyaluron. Leider wird sehr viel Unfug damit betrieben. Mhm. Es wird zu viel gemacht oder es werden manche Kollegen produzieren da Komplikationen. Leider sind das auch nicht immer Fachärzte für diesen Bereich, denn
nicht jeder Zahnarzt hat die entsprechende Fachausbildung.
Richtig, ja. Richtig. Das ist leider auch ein großes Problem, denn ich glaube auch, dass viele Patienten nicht wissen, es gibt diese Bezeichnung Schönheitschirurg, aber was ist ein Schönheitschirurg? Mhm. Das ist ja kein Facharzt. Für ein Schönheitschirurg kann unterschiedliche Fachärzte haben. Das heißt nicht, dass ein sogenannter Schönheitschirurg ein schlechter Chirurg ist oder schlechter Behandler ist. Nur sollte man immer hinterfragen, was ist denn die Basis? Was hat er denn für einen Facharzt? Der plastische Chirurg befasst sich genau mit diesem Thema. Ja. Und deswegen nennt er sich auch plastischer und ästhetischer Chirurg. Das heißt, in einer 6-jährigen Ausbildung muss man diese unterschiedlichen Etappen in diesem Fach durchlaufen und eine entsprechende Anzahl an Eingriffen durchführen. Somit ist das in der Regel der Facharzt für diesen Bereich. Man kann sich natürlich auch aus dem großen Bereich der plastischen und ästhetischen Chirurgie auf gewisse Bereiche beschränken und das können natürlich auch sogenannte Schönheitschirurgen. Mhm. Aber als Patient würde ich immer hinterfragen, was steckt dahinter, was ist die Ausbildung dieses Arztes, was hat er durchgeführt, wie viele Eingriffe dieser oder jener Art hat er durchgeführt. Ich glaube, das ist eine unheimlich wichtige Information für den Patienten.
Wissen Sie noch, wie viele Eingriffe Sie durchgeführt haben?
Als Gesamteinzahl, ich müsste es schätzen, aber es müssen irgendwo in Richtung 20.000 gehen. Nur müsste man fairerweise dazu sagen, es gibt ja größere und kleinere Eingriffe. Und ich weiß, dass in der Handchirurgie zum Beispiel gibt es Eingriffe, die sind etwas kleiner und schneller. Aber es gibt natürlich auch große Eingriffe und von denen kann man natürlich nicht so viele durchführen. Aber sehr viele, wir sind da, glaube ich, sehr trainiert. Wir beide haben nie den Weg direkt in die Selbstständigkeit gesucht, sondern war viele Jahre im Krankenhaus tätig, als leitender Oberarzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und ich glaube, diese Zeit ist unheimlich wichtig. In der Medizin gibt es keine Shortcuts. Ich glaube, generell sollte es keine geben, aber gerade in der Medizin oder in der Chirurgie darf man nicht Etappen überspringen. Man muss wirklich jede Etappe so nehmen, wie sie ist, um Erfahrung zu sammeln. Denn als Selbstständiger oder in einer Praxis oder einer Klinik, die man selber führt, da kann man keinen anrufen und sagen, hör mal, was mache ich jetzt hier mitten in der Operation? Also man sollte sich auskennen. Und auskennen bedeutet nicht nur, eine Operation richtig und gut durchzuführen, sondern auch mögliche Komplikationen zu beherrschen im Nachhinein und zu wissen, wie man vorgeht und wie man dem Patienten am besten keinen Schaden anrichtet. Um das geht es. Und dafür braucht es Zeit und Erfahrung. Und leider ist gerade die ästhetische Chirurgie problematisch, was das angeht. Denn viele möchten, wie wir vorher auch gesprochen haben, schnell Geld verdienen.
Und ich glaube, das ist. Ja, gut, am Ende des Tages wollen sie das auch. Das wollen wir alle. Wir müssen uns ernähren und müssen leben. Also ich meine, das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Sie machen aber auf mich den Eindruck, als steht bei Ihnen der Mensch im Vordergrund. Und das ist ja immer das Wichtige. Also zumindest spiegeln Sie mir das, dass Sie ein Menschenfreund sind und es Ihnen erstmal darum geht, den Menschen mit seinen Problemen zu erkennen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Das ist richtig. Das ist der Grund, warum ich Medizin studiert habe. Das war quasi die sogenannte Berufung. Um das Thema Geld nochmal anzusprechen, ich bin ja persönlich der Meinung, dass man dem Geld nie hinterherlaufen muss, sondern wenn man etwas gut macht und es gerne macht. Ich muss sagen, ich habe mich noch keinen Tag in meinem Beruf gelangweilt. Im Gegenteil, ich wache morgens sehr früh auf und brenne drauf zu schauen, was heute los ist und was wir zu tun haben oder operativ meistern müssen. Ich denke einfach, wenn man seine Sachen gerne und gut macht, dann verdient man damit Geld.
Ja, klar.
Und das ist so.
Und wenn das ist auch nichts Verwerfliches.
Absolut nicht,
nein.
Absolut nicht.
Nein, nein.
Nur, dass, wenn man es andersrum macht und quasi nur an das Finanzielle denkt und dann alles darauf aufbaut, dann geht
dann
das nicht gut.
Dann haben wir die dicken Lippen, die Schlauchboote.
Zum Beispiel.
So, das ist es. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war Dr. Michael Pantasi von der Praxisklinik Dr. Pantasi in Köln. Und das war unser Expert-Channel-Talk für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie den Kanal und wir hören uns das nächste Mal mit interessanten Gästen wieder.